Guten Abend zusammen. Bevor es losgeht, hätte ich gerne noch eine Bitte. Jonas, Miriam, könntet ihr diese weiße Kanne einmal etwas niedriger machen? Sonst ist die Sitzqualität hier auf diesem vorderen Sofa ein bisschen schon an. So ein bisschen? Ein bisschen weniger? Noch ein bisschen weniger? Hervorragend, vielen Dank. Weil ansonsten ist die Sitzqualität hier auf diesem Sofaplatz nicht so ganz gewährleistet, wie es sie eigentlich sein sollte. Ich freue mich, dass ihr da seid, hier zum letzten Freitagabendgottesdienst im Jahre 2014. Und da wir im Jahre 2014 nicht nur den vierten Stern bekommen haben, sondern auch in zwei Tagen die vierte Kerze am Adventskranz anzünden dürfen, wissen wir alle, es geht jetzt richtig stramm auf Weihnachten zu. Und da liegt es ja relativ nahe, dass ich auch mal über Weihnachten predige, weil es ist ja letztendlich unser Fest, der Geburtstag unseres Herrn, und da sollte man sich auch auf keinen Fall irgendwie mies machen lassen, sondern es steckt ja etwas sehr, sehr Geiles, sehr, sehr Tolles dahinter, nämlich, dass Jesus in diese Welt gekommen ist. Und ich möchte gerne mal über eine der Hauptdarsteller der Weihnachtsgeschichte predigen, und zwar über die weibliche Hauptrolle, und zwar über die sehr verehrte Maria. Und die Maria wird ja gerade von katholischen Christen sehr verehrt, teilweise auch auf eine manchmal auch komische Art und Weise. Und das führt sich auch dazu, dass gerade evangelische Christen oder Freikirchler manchmal die Maria so quasi komplett ignorieren, nach dem Motto, nee, dann da sind wir dann ganz anders. Aber das ist ja vielleicht auch nicht so ganz richtig, weil ich glaube, sie ist schon auch eine sehr faszinierende Frau. Sie ist letztendlich die weibliche Hauptrolle in der Weihnachtsgeschichte. Und sie hat ja doch sehr, sehr viel mit Jesus zu tun. Keiner war näher dabei, definitiv, als Maria. Ich glaube, sie ist eine sehr, sehr faszinierende Frau und nicht irgendwie zufällig ausgesucht. Nach dem Motto, Gott sagt, okay, ich brauche jetzt mal irgendein Mädel vom Land, wer ist noch frei, und sucht den Würfelbecher raus und sagt, Itzelitze Silberspitze, Itzelitze raus. Du bist jetzt meine Wahl, sondern ich glaube, dass er sie sich sehr, sehr gut ausgesucht hat und dass er Maria kannte und dass er wusste, dass das bei ihr passt, dass das eigentlich auch für ihren Lebensweg richtig ist, dass es der beste Weg ist, vielleicht so ein bisschen wie Gandalf, der bei Bilbo Beutlin anklopft und eigentlich weiß, das ist jetzt dran, für Bilbo in die Welt zu ziehen, dass auch Gott bei ihr anklopft und sagt, das ist jetzt dran, das ist eigentlich deine Berufung. Und dass er sich sie ausgesucht hat und dass sie vorbereitet war. Und das, obwohl Maria ja eigentlich noch gar keine Frau so in dem Sinne vielleicht war, wie wir das heute als Frau bezeichnen würden, sondern man schätzt, dass sie eigentlich ein Teenager-Mädchen war, vielleicht so 14 bis 16 Jahre alt. Das war so die Zeit, wo man dann halt auch verheiratet wurde, normalerweise. Und sie war verlobt mit Josef. Und die Verlobung war so das, was eigentlich zählt. Die Verlobung war quasi, da wurde klar gemacht, die sind jetzt einander versprochen und das wussten auch alle. Und dann wurde halt noch Geld für die Hochzeit gespart, um das Fest dann auch austragen zu können. Und dann wurde die Braut nach Hause geholt und dann begann halt auch das eheliche Leben. Und in dieser Situation ist halt Maria, sie ist ein junges Mädchen, sie ist gläubig, Josef auch. Und ich habe mal so versucht, mich so hineinzuversetzen, was denn vielleicht so ein Teenager-Mädchen sich vielleicht in dieser Phase ihres Lebens so gewünscht hätte für ihr Leben. Jetzt fällt mir das natürlich so ein bisschen schwierig, weil ich ja nie ein Teenager-Mädchen war. Aber ich habe eine Tochter, die so jetzt auch schon 12 Jahre alt ist. Und habe mir mal überlegt, okay, Maria wird schon so die Phase hinter sich haben, wo sie vielleicht doch noch heimlich davon träumt, Prinzessin zu werden. Ist jetzt schon auf jeden Fall etwas weiter. Und hat vielleicht auch, weil so viel Neues gibt es ja da manchmal doch nicht unter der Sonne, vielleicht so die Wünsche, gerne beliebt zu sein, hübsch zu sein, begehrt zu sein. Vielleicht ist ihr sehr, sehr wichtig, vielleicht hat sie auch noch heimliche Wünsche und vielleicht doch noch irgendwie berühmt zu werden, Sängerin zu sein. Aber sicher auf jeden Fall, weil so große berufliche Perspektiven oder Bildungschancen hatte sie auch nicht in der pharisäisch geprägten Kultur. Galten Frauen nicht viel und der Weg zu Bildung und Berufen war ja eigentlich auch so versperrt geblieben. Ein Rabbi soll sich mal zu der Aussage hat hinreißen lassen, man sollte die Tora lieber verbrennen, als sie den Frauen zu lehren. Ja, und in dieser Zeit war vielleicht wirklich auch so die Perspektive, einen guten, lieben Mann später mal zu haben, vielleicht eine schöne Familie zu haben, ein kleines Häuschen, nette Nachbarn, anerkannt sein bei den anderen Frauen, vielleicht eine Familie, Kinder, Enkelkinder, gesund bleiben und dem Mann die Daumen drücken, dass er vielleicht uns auch so ein bisschen Wohlstand irgendwie beschert. Und ja, das war vielleicht so der Wunsch, der Traum von ihrem Leben. Und dann kommt ein Engel. Und diese Geschichte, diesen Abschnitt lese ich euch jetzt mal vor, nach der Schlachter-Übersetzung. Im sechsten Monat, nicht im sechsten Schwangerschaftsmonat von Maria, sondern im sechsten Schwangerschaftsmonat eigentlich von ihrer Verwandten Elisabeth. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Hause Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie kann das sein, da ich von keinem Manne weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter, und jetzt ist sie im sechsten Monat. Sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel ging von ihr weg. Das Erste, was ich mal so betonen möchte: Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass Gott nicht hier so eine Allmachts-Joker-Karte ausspielt und nicht so die Muskeln spielen lässt nach dem Motto: Ich quasi schon fast der Heilige Geist ein junges Mädchen vergewaltigt. Und Gott sagt nach dem Motto: Okay, bei euch steht da zwar Gefängnisstrafe drauf, aber ich darf das. Sondern ich glaube, dass er Maria sehr, sehr genau kennt, dass er Maria total liebt, dass er weiß, was gut für sie ist, dass er weiß, was richtig für sie ist, dass er eine Berufung für ihr Leben hat, auf der sie auch irgendwie vorher schon drauf zugelebt hat. Und dass er deswegen einer seiner besten Leute, nämlich den Engel Gabriel, das ist einer von den Engeln, der direkt vor dem Thron von Gott steht, schickt er zu ihr, um ihr das mitzuteilen, was Gott mit ihr vorhat und welche Lebensperspektive er für sie vorgesehen hat. Und jetzt ist natürlich diese Lebensperspektive erstmal schon so ein relativ der Hammer, gesagt zu bekommen: Du wirst schwanger werden, ohne vorher Sex gehabt zu haben, und trotzdem bist du eigentlich schon verlobt. Und dass Maria da auch so ein paar Rückfragen hat und sagt: Wie soll das passieren? Wie soll das gehen? Nimmt der Engel auch gar nicht krumm und ist auch gar nicht böse, dass, ich meine, sie ist ein junges Mädchen noch, dass sie da ein paar Rückfragen dazu hat, wie das denn passieren soll. Und er bietet ihr das an und sagt: Gott hat es mit dir vor. Und Maria willigt ein. Ich glaube nicht, dass das so ist. Gott ist einfach so der Diktator, der bestimmt einfach. Er ist der Aktive und Marias Job ist es nur, das über sich ergehen zu lassen. Sondern ich glaube, dass es Maria ja auch einen aktiven Part hat, dass sie sagen kann: Ja, ich nehme das an. Ich mache mit. Gott, okay, wenn du das willst, ich wage das. Und sie entscheidet sich damit ja auch gleichzeitig irgendwie so ein Stück weit auf jeden Fall auch gegen ihre, vielleicht auch ihre Träume, ihre Zukunftsvorstellungen, wie es denn mit ihrem Leben weitergehen wird. Denn es ist ja irgendwie schon auch ziemlich klar, nachdem der Engel dann weg ist, was ja irgendwie immer, glaube ich, eine sehr, sehr besondere Begegnung ist, die meisten Leute immer sehr, sehr ängstlich eigentlich macht oder auch die Todesangst dabei empfinden. Bei ihr war das irgendwie nicht so. Sie hat Angst vor dem, oder sie erschrak über das Wort, was der Engel zu ihr sagte, nicht so sehr über den Engel selber. Aber dann, als er weg ist, dann geht es ja schon los. Die erste Frage, okay, was machen wir mit Josef? Sie geht erstmal 3 Monate zu ihrer Verwandten Elisabeth. Vielleicht auch, um das ein bisschen zu vertuschen. Aber irgendwann kommt das ja raus. Und was mache ich jetzt damit? Wird er mich denn noch heiraten? Und vielleicht war es ja auch eine Liebesbeziehung, dass sie auch Liebeskummer hatte und dachte, oh Mann, wie soll ich ihm das sagen? Ich meine, das ist ja, wie bringt man das so einem bei? Und vielleicht auch Existenzängste. Was ist, wenn er mich verlässt, was eigentlich das Normale wäre? Dann stehe ich jetzt hier da, alleinerziehend, ohne Einkommen, bin die Schande meiner Familie, obwohl ich doch ein gläubiges Kind bin, stehe ich jetzt hier als die Sünderin schlechthin, die sogar ihren Mann schon vor der Ehe betrügt. Und die Schande des Dorfes und mal gucken, wie das mit mir weitergeht. Und mit wem hätte sie denn auch reden sollen? Ein kleines Ding, die dann irgendwie die Nachbarstanten anspricht, sagt, übrigens, hallo, ich bin schwanger, aber es ist nicht so, wie ihr denkt, es war der Heilige Geist. Wer glaubt das denn? Das glaubt ja heute noch kaum einer. Wenn man auch selbst Christen oder auch manche Leute in Gemeinden, die sagen immer, ja, so das, naja, da entscheidet sich jetzt auch nicht das Christsein dran, ob das jetzt so gewesen ist oder nicht und das, naja, Jungfrauengeburt, das glaubt ja auch heute noch kaum einer. An wem hätte sie denn mit so einer Story um die Ecke kommen sollen? Ihr hätte keiner geglaubt. Und ich glaube, das ist auch echt eine ganz schwierige Situation, wenn du etwas hast und du kannst es eigentlich keinem erzählen, weil das wird dir keiner glauben. Und so wird es dann wohl auch gewesen sein, dass sie irgendwann mit Josef gesprochen hat oder vielleicht ist er selber auf den Trichter gekommen, ach du Schreck, die ist schwanger. Die ist mir fremdgegangen. Und vielleicht hat sie mir das auch erklärt, sagt Josef, es war der Heilige Geist. Und ich stelle mir dann Josef vor, der dann sagt, nee, ist klar, ne? Der Heilige Geist, ja. Matthäus sagt, dass Josef ein gerechter Mann war, der eigentlich das diskret abhandeln wollte. Er wollte sie nicht bloßstellen, er wollte sich in aller Stille von ihr trennen. Und Gott weist ihn aber nochmal in einem Traum darauf hin, auch wieder mit einem Engel und sagt, hey, das Kind ist wirklich von mir. Und scheu dich nicht, nimm die Frau und das Kind und kümmere dich um die. Es ist irgendwie richtig. Und auch er macht mit. Ich stelle mir vor, dass auf jeden Fall so vielleicht der Traum von einer tollen Hochzeit, dass der vielleicht geplatzt ist. Weil ich kann mir vorstellen, dass irgendwie eine Hochzeit einmal, ob die überhaupt dann Kohle hat, eine Hochzeit zu feiern, ich glaube es nicht. Und ich glaube, wenn sie die Kohle gehabt hätten, ist auch fraglich, ob die ganzen Leute aus dem Dorf zu dieser Hochzeit hätten gehen wollen. Die Freunde von Josef denken so, was für ein Idiot. Seine Frau geht noch vor der Hochzeit irgendwie schwanger, irgendwie fremd und er heiratet die auch noch, statt in den Wind zu schießen. Und Männer hatten eigentlich immer waren immer am längeren Hebel, hatten alle Joker in der Hand. Scheidung war nicht schwierig da durchzubringen. Und auch Marias Familie, puh, auch das, ich weiß nicht, ob die überhaupt zur Hochzeit gekommen wären. Zweiter Punkt ist ja auch noch, was auch nicht so ganz klar war, ob nicht irgendwer in dem Dorf vielleicht auf den Trichter kommt, hey, lasst uns doch Maria steinigen. Nach dem Gesetz des Mose wäre das nämlich eigentlich eine gute Strafe dafür gewesen, angemessen, komm, wir machen sie fertig. Jesus ist auch einmal damit konfrontiert worden, dass Leute zu ihm kommen und sagen, da ist eine Frau, die hat Ehebruch begangen, die ist gerade auf Frischertat erwischt worden, den Mann haben wir irgendwie gehen lassen, aber die Frau, die sollten wir jetzt mal richtig fertig machen, komm, wir steinigen sie. Die Juden konnten zwar auch nicht alles machen, denn es gab die Römer, die waren Besatzungsmacht, die haben da auch nicht alle Sachen so durchgehen lassen und trotzdem war den Juden das scheinbar manchmal auch irgendwie egal. Und sie haben es trotzdem gemacht. Und ich glaube, dass Maria das schon wusste. Du lebst hier in einem Dorf und du weißt nicht, ob das nicht irgendwann eventuell auch noch ja, so richtig in die Hose geht. Und gar, es ist ja Spekulation, aber grundsätzlich ist das so dieser Kontext von der ziemlichen Unsicherheit. Und vielleicht ist es auch der Grund, warum Josef Maria auch mitgenommen hat nach Bethlehem. Man fragt sich ja manchmal, wie kann einer so, vielleicht auch schon, ich meine, die waren ja auch nicht doof, ja. Die wussten ja auch, eine hochschwangere Frau, die jeden Moment ein Kind bekommen kann, nimmt man doch nicht mehr mit auf eine Reise. Erst recht nicht zu Fuß oder auf dem Tier. Und ich glaube, es hätte doch sicher auch genügt, wenn hier der Mann sich in die Steuerliste hat eintragen lassen, die Volkszählung vom römischen Kaiser angeordnet, dass halt Josef nach Bethlehem geht, da kam schließlich seine Familie her und sich da eingetragen hätte. Und warum nimmt er unbedingt seine Frau mit? Vielleicht war es erforderlich, aber höchstwahrscheinlich nicht. Und vielleicht war es auch einfach der Grund, dass auch Josef sagte, ich lasse die hier nicht alleine. Wer weiß, was da passiert. Dann kennt ihr sicher die Geschichte von der Geburt. Auch das ist so, ja, eine Geburt im Stall. Ich bin ja ein Stadtkind, kein Dorfkind. Aber ich habe Urlaub auf dem Bauernhof gemacht. Und seitdem weiß ich Bescheid. Ein Stall steht für drei Dinge. Tiere, Kot und Fliegen. Und in diesem Szenario, glaube ich, will keiner ein Kind bekommen. Und diese Romantik, die wir ja auch irgendwie auch schätzen. Und ich will das gar nicht madig machen, dass das irgendwie, dass man das auch einfach ein bisschen schöner darstellt und das irgendwie auch eine gewisse Romantik hat und sogar noch Schnee nach in den, ja, in, nach Palästina irgendwie auch noch da so quasi sich vorstellt, dass es da geschneit hätte. Alles okay. Und trotzdem, eigentlich wissen wir alle, es ist grausam, dein Kind, dein neugeborenes Kind irgendwie ins Tierfutter zu legen und alles immer die Fliegen zu verscheuchen. Und die einzigen Gäste, die zum Geburtstag kommen an dem Abend, sind dann auch noch Hirten. Hirten waren eigentlich unterste Schicht. Die unterste Schicht von den Leuten, die halt auch nochmals nicht im Tempel zu finden waren, die nicht sehr angesehen waren, die kommen. Nicht Onkel Erna und Tante Gustav, sondern da kommen halt irgendwelche fremden Leute, die Gott eingeladen hat. Wildfremde, auch noch vielleicht die, mit denen du gar nichts zu tun haben wolltest. Und die kommen und zum Geburtstag deines Kindes. Dann geht's weiter. Ah, Jesus ist 8 Tage alt. Sie gehen nach Jerusalem, wieder ein Fußmarsch. Stellen dort Jesus im Tempel vor, so war das Sitte. Er wurde am 8. Tag beschnitten und dann, weil er der erste Sohn war, sollte das Opfer gebracht werden. Und da wurde ein Lamm geschlachtet. Aber es gab auch noch so eine Hartz-IV-Lösung für die Leute, die noch nicht mal Geld für ein Lamm hatten. Die konnten auch zwei Turteltauben nehmen. Und auch das war bei Jesus der Fall, weil er kein Geld hatte oder seine Eltern hatten kein Geld für das normale Opfer und hatten auch da so ein bisschen die Sparversion. Was auch auf keiner Weihnachtspostkarte verarbeitet wird, ist ja so auch der darauffolgende Kindermord in Bethlehem. Herodes der Große, ein Vasallenkönig, quasi so ein, ja, so ein Pseudokönig, fühlte seine Dynastie bedroht, weil Leute aus dem Ausland kamen, die Sterndeute aus dem Morgenland, auch bekannt als die Heiligen Drei Könige. Ja, und er fühlt sich bedroht, dass schon Leute quasi aus dem Ausland hier aufmerksam werden, weil es einen neuen König scheinbar geben soll, der in Bethlehem gerade geboren wird. Und daraufhin lässt er alle 0- bis 2-jährigen Kinder umbringen in dieser Stadt. Jesus überlebt das, weil Josef auch hier wieder durch einen Engel gewarnt wird und die Familie muss wieder losziehen und flüchten mit einem kleinen Kind nach Ägypten und so kommt für Maria einen Lebensabschnitt als Flüchtling und Jesus als kleiner Asylantenjunge und lebt in einem fremden Land. Und ich glaube, dass man das einmal nicht so verkennen darf. Maria hat so den ganzen Lebensweg von Jesus extrem eng begleitet. Sie ist seine Mama. Sie wird ihn erzogen haben, zusammen mit Josef. Josef hat erstmal irgendwie keinen Sex mit Maria gehabt, bis Jesus geboren wurde. Und irgendwann hat Jesus dann auch noch Geschwister bekommen. 4 Brüder. Wer weiß, wie die Brüder von Jesus hießen? Hä? Einer hieß Jakobus, richtig? Waren eigentlich so richtige Mainstream-Namen. Bitte? Also die, fast die, hä? Kevin, Dieter. Nein, also das waren so die Mainstream-Namen der damaligen Zeit. Es war Judas, es war Jakobus, es war Simon und es war Joses oder Josef, das weiß man nicht ganz genau. Und er hatte auch noch Schwestern, dessen Namen wir allerdings nicht wissen. Aber Schwestern heißt ja schon mal 2, 4 Brüder und mit Jesus sind auf jeden Fall schon mal mindestens 7 Kinder. So ist Jesus groß geworden als der Älteste. Man geht davon aus, dass Josef irgendwann gestorben ist, weil er gar nicht mehr erwähnt wird, aber auch das ist jetzt mal nicht ganz klar. Aber Maria war immer dabei und sie hat ja auch was erlebt, was wir alle gerne wissen oder was ich auf jeden Fall gerne wissen möchte und was ich auf jeden Fall im Himmel wissen will und auch erfragen will. Jesus, wie war deine Kindheit? Wie war das? Wie warst du als Kind? Würde mich voll interessieren. Sie weiß es. Und sie hat auch das Leben von Jesus miterlebt, ja, bis sie, halt Jesus gestorben ist. Und auch das ist, denke ich mal, so eine Sache, die sich keine, die eigentlich nicht passieren darf oder die eigentlich nie passieren sollte, dass eine Mutter mit zu ansehen muss, wie ihr Sohn hingerichtet wird. Nach einem absolut ungerechten Showprozess wird Jesus da wie ein Mörder, wie ein Schwerverbrecher hingerichtet und sie muss sich das mit angucken. Als sie im Tempel waren, ich hatte das gerade schon mal erwähnt, als Jesus 8 Tage alt war, kam ein Mann so mit prophetischer Begabung auf die Eltern zu und sagte einiges über Jesus und sagte, ich lese euch das mal vor, redet über Jesus, was er mal machen wird, welche Bedeutung er hat. Und dann spricht er auch nochmal ganz gezielt zur Mutter von Jesus. Dieser alte Mann mit der prophetischen Begabung hieß Simeon. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter von Jesus, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden. Und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. Und ich glaube, dass das auch schon so ein Hinweis ist, dich wird es fast alles kosten. Dir wird ein Schwert durch die Seele dringen. Sie war mit dabei. Und sie war auch mit dabei, als Jesus auferstanden ist. Wird auch in der Apostelgeschichte letztmalig so in der biblischen Berichterstattung erwähnt, dass sie auch dann noch mit dabei war, auch gesehen hat, hey, das Happy End auch mitbekommen hat. Sie hat das Schwert in der Seele gemerkt, aber auch die phänomenale Auferstehung. Und ich finde, dass das irgendwie echt eine sehr faszinierende Frau ist, die das bewusst bejaht hat, diesen Lebensweg. Und gesagt hat, ich bin die Magd des Herrn. Und auch wenn sich das teilweise wie eine Katastrophe anhört, ihr Leben, war ja sicher nicht immer eine Katastrophe, aber einiges irgendwie schon, glaube ich, dass Gott hier einmal deutlich macht, okay, ich bin groß, klar, ich bin gewaltig, ich bin majestätisch, ich kann aber auch klein. Ich bin auch bereit, mich klein zu machen, ich bin auch bereit, ein kleiner Gott zu sein und ich bin auch bereit, ein mutiger Gott zu sein. Wenn du allmächtig bist, dann brauchst du keinen Mut, weil du hast nichts zu befürchten, keiner, der dir irgendwie was anhaben könnte, dann brauchst du keinen Mut. Aber unser Gott ist auch gleichzeitig jemand, der mutig ist, der nämlich bereit war zu sagen, okay, ich verzichte mal darauf. Ich werde mal hier diese ganze Allmacht mal zur Seite legen. Ich gehe jetzt mal auf die Erde ohne meine göttlichen Möglichkeiten und riskiere mal alles. Hätte ja auch gut schief gehen können. Und ich werde mal Mensch. Ich riskiere mal alles. Und das finde ich auch sehr, sehr cool an Gott, dass er eine mutige Person ist und der auch demütig ist, auch zu sagen, okay, ihr seid vielleicht alle versucht, irgendwie auf den Weg nach oben zu kommen, ich bin auf dem Weg nach unten und ich suche auch Leute, die mitgehen. Und Maria war so eine, die mitgegangen ist und die ja hier auch viel gerühmt wird, auch du bist die Gesegnete unter allen Frauen. Das ist schon ein Segen und das war, glaube ich, auch sicher auch etwas, auch die schönen Momente haben, glaube ich, auch alles aufgewogen, was sie für eine Rolle spielen durfte. Und vielleicht beten wir ja manchmal nach dem Motto, wenn unsere Umstände einfach ätzend sind, Gott, hol mich hier raus. Und wenn du so gebetet hast, vielleicht hast du auch schon mal gemerkt, dass manchmal diese Gebete irgendwie nicht so richtig erhört werden. Oder auf jeden Fall nicht in der Art und Weise, wie du dir es gewünscht hättest. Du betest, Gott, hol mich hier raus und es passiert nichts. Und vielleicht redest du einfach da an Gott vorbei. Du betest, Gott, hol mich hier raus und Gott sagt, hol mich hier rein. Und du sagst, Gott, hol mich aus, zieh mich hier aus den Schwierigkeiten raus. Und Gott sagt, bezieh mich mit ein in die Schwierigkeiten. Ich will dich da eigentlich gar nicht rausholen, sondern hol du mich da rein. Und er sucht eigentlich Leute, die mit ihm gehen, die eine Partnerschaft mit Gott eingehen und sagen, okay, ich mache bei dir mit. Und das auch bejahen und von Herzen. Und ich glaube, dass Maria so gesehen auch uns ein Vorbild sein kann. Mich hat diese Lebensleistung dieser Frau doch sehr beeindruckt, als ich mich da nochmal so ein bisschen mit befasst habe. Und ich glaube, sie ist nicht irgendwie so, wird uns nicht in der Bibel dargestellt als so ein Superheld, die einfach vom anderen Stern kommt, wie Superman oder Alf, oder die einfach irgendwie ganz andere Fähigkeiten hat. Dann würde sie auch gar nicht als Vorbild dienen, sondern dass wir in gewisser Weise auch sagen können, was die kann, das kann ich auch. Also ich meine, ist jetzt ein bisschen komisch, wenn ich das als Mann sage, aber so an sich, so vom, meistens oder häufig kommen ja in Predigten auch männliche Vorbilder vor und dann ist das vielleicht für die Frau ein bisschen komisch, wenn man das so sagt, aber so ist das ja auch mal cool, wenn wir das mal andersrum machen. Wir können auch sagen, okay, was die kann, das kann ich auch. Denn ich glaube wirklich, dass so Berufung nicht so eine Sache ist, so nach dem Motto, so ein bisschen mystisch so, wir sitzen zusammen und irgendwo plötzlich, da ist einer Beruf. So, aus diesem totalen heiteren Himmel. Oder manche, es gibt sogar Gemeinden, die machen Berufung, Feste, die wirklich mit dem Würfelbecher. Da ist das wirklich so, da wird geguckt, keine Ahnung, tritt der Gemeindeleiter zurück, dann wird losgezogen und es könnte jeden von euch treffen. Das wird dann einfach so gesagt, das ist jetzt die Entscheidung Gottes, unser neuer Gemeindeleiter ist und das Los entscheidet das und das. Ist bei uns nicht so, finde ich auch ganz gut. Oder es gibt Leute, die sagen, die Berufung ist wirklich nur gabenorientiert. Irgendwie, okay, keine Ahnung, wer kann lesen und schreiben? Du bist der Neue, also das ist jetzt deine Berufung, du musst das und das machen. Ich glaube, dass es irgendwie eine Partnerschaft ist und dass sich Berufung langfristig irgendwie abzeichnet, wofür du berufen bist. Und dass es die Berufung irgendwie einfach dein Leben ist. Dein Leben zu leben mit Gott, mit dieser Hingabe. Dass man das viel damit zusammenhängt, was in dir drin ist, welche Begabung du hast, welche Grundwünsche du hast, welche Neigung du hast, was dir auf dem Herzen liegt. Und das ist nicht unbedingt ein Zufall. Ich komme so langsam auf die Ziellinie, wobei ich noch ganz viele Punkte hätte, weil Maria echt eine sehr coole Frau ist. Aber ein Beispiel. Paulus schreibt einmal in einem Brief, dass es in einem Haus ganz verschiedene Gefäße gibt. Da gibt es goldene, und silberne, aber auch töderne und, wenn es damals schon Plastik gegeben hätte, auch Plastikbehältnisse. Ganz unterschiedlich. Da gibt es welche, die sind für den ehrenvollen Gebrauch und welche für den unehrenvollen Gebrauch. Ich habe das mir mal einmal, um das deutlich zu machen. Das hier mal deutlich gemacht. Es gibt im Kultschock grundsätzlich zwei sehr, sehr verschiedene Behältnisse. Auf dem einen steht, die einen sind blau, da steht Gastro drauf. Auf dem anderen, die sind gelb, aufgrund einer sehr naheliegenden Assoziation. Und da steht Klo drauf. Den blauen Eimer könntest du für alles Mögliche benutzen. Da könntest du die Küche mit sauber machen, auch das Klo. Im Prinzip, der ist noch wirklich für alles offen, der kann man auch wirklich, da könnte man sogar daraus essen, weil er, ja, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist er eher ein ehrenvolles Behältnis. Und der gelbe ist halt wirklich echt wirklich nur fürs Klo. Und wenn jemand erwischt wird dabei, dass er hier keinen in die Küche mit diesem Eimer putzt, dann wird das Konsequenzen haben. Ja, der ist wirklich, der muss erst recht putzen, der muss es lernen, was es heißt zu putzen und wie man putzt. Und dass man halt gefälligst den blauen halt auch nimmt. Und so gibt es hier auch bei uns viele Behältnisse und halt auch welche, das gute Geschirr, was halt bei der Patentante, wenn die zu Besuch kommt, dann auf den Tisch kommt, das gute Geschirr, auch für ehrenvolle Zwecke. Und das Beispiel hinkt, natürlich, weil man jetzt sagen würde, natürlich ist auch ein Kloeimer wichtig, das meine ich damit gar nicht. Aber ob dein Leben wirklich für einen guten Zweck dient oder halt einfach für einen x-beliebigen, für unehrenhafte Sachen, wie Paulus das sagt, das ist nicht eine Sache, die vorbelegt ist wie bei diesen beiden Eimern. Ich bin halt ein gelber Eimer, ich bin halt ein blauer Eimer. Das ist eine falsche Denkweise, denn wir können, was wir sein oder was wir sind, entscheiden wir selber. Und Paulus sagt, dass wir uns reinigen sollen, eigentlich geht es in dem Zusammenhang halt auch von falschen Lehren, um halt ein für Gott brauchbar zu sein zu allen möglichen, auch zu guten Dingen. Und ich glaube, dass Maria das vorher gemacht hat. Ein Beispiel will ich vielleicht noch dafür geben. Immer wieder taucht bei ihr die Redewendung auf, dass als die Prophetin im Tempel mit ihr gesprochen hat, oder auch dieser Prophet, als der Engel zu ihr gekommen ist, dass sie die Worte, die zu ihr gesagt wurden, bewahrt hat in ihrem Herzen und darüber nachdachte. Etwas sehr, sehr Gutes zu sagen, okay, ich will mich damit beschäftigen, das, was Gott zu mir gesagt hat, das merke ich mir, da denke ich mal darüber nach, immer mal wieder, ich kann sie vielleicht auch hervorholen. Als kleiner Tipp, ich finde das echt wichtig, wenn du das Gefühl hast, Gott hat etwas zu dir gesagt, dann schreib es dir auf. Ich habe hier so ein silbernes Buch, da schreibe ich mir die Dinge auf, die Gott zu mir gesagt hat oder die Gott eventuell zu mir gesagt hat. Manchmal weiß man das nicht sofort. Und ich denke, ja, das, und dann schreibe ich das auf, und wenn man hinterher merkt, das war dumme Zeug, dann kann man das ja immer noch durchstreichen. Aber sich das zu merken, das in seinem Herz zu bewahren, und bei der Vielzahl an Informationen ist manchmal so ein Buch nicht schlecht, weil wenn man einfach sagt, ich bewahre das einfach mal im Herz, dann ist der Gottesdienst zu Ende und kommt schon direkt der Nächste und sagt, komm, wir müssen jetzt Stühle stellen, weil morgen eine Hochzeit hier stattfindet oder so. Und dann fällt das manchmal echt schwer, Dinge im Herzen zu bewahren. Aber grundsätzlich die Berufung, die wir haben, nämlich unser Leben für Gott hinzugeben, dass es etwas zählt, dass wir etwas Sinnvolles tun können, dass wir wie eine Partnerin für Gott sind, wie Maria es war, zu sagen, jawohl, ich bin deine Magd, ich mache bei dir mit. Ich helfe mit, die Welt zu retten. Das ist so ein bisschen unser Bier, ob wir da mitmachen oder nicht, was wir sein wollen. Ein Punkt halt auch, um ein gutes Gefäß zu sein, ist halt wirklich auch diese Dinge, die Gott zu uns gesagt hat, zu bewahren und immer wieder auch darüber nachdenken zu können. Gut. Soll ich euch noch eine Sache sagen, die ich an ihr gut fand? Ich glaube, ich predige schon genug. Ja? Okay, noch eine Sache sage ich. Ich meine, man könnte noch so vieles sagen. Aber ich glaube, dass sie auf jeden Fall auch, was ich auch faszinierend finde, dass sie einfach geglaubt hat. Dass sie dem Engel geglaubt hat. War ja auch noch ein Kind. Das kann der Vorteil sein. Wenn man mal den Vergleich zieht, eine Seite vorher, vielleicht in eurer Bibel auch zwei Seiten, weiß ja nicht, welches Format ihr habt, begegnet ein anderer Typ, ein Mann, wesentlich älter, ein Priester, auch ein Engel. Das ist der Papa von Johannes dem Täufer. Und er ist vertraut mit heiligen Dingen. Er ist Priester. Er ist sogar einer der Priester, der im Tempel arbeitet. Er ist vertraut mit heiligen Dingen. Er kennt sich eigentlich da aus. Und dann begegnet ihm ein Engel und er fängt mit dem Engel das Diskutieren an. Erst einmal, obwohl er eigentlich viel vertrauter ist mit den heiligen Dingen, erschrickt er sich zu Tode. Und fängt dann mit dem Engel das Diskutieren an, sagt dann hinterher auch, woher kann ich erkennen, dass du die Wahrheit sagst? Finde ich auch schon relativ tough. Und wenn Gott etwas zu dir sagt, man kann alles zerreden. Man kann alles so lange diskutieren und dass hinterher nichts mehr übrig bleibt. Und in Frage stellen, und warum denn? Vielleicht ist auch dann, der Engel kommt auch deswegen, dem Papa von Johannes dem Täufer, vielleicht auch deswegen zur Hilfe, dass er sagt, okay, du hast genug gesagt. Du sagst jetzt am besten gar nichts mehr. 9 Monate lang wirst du schweigen und das wird auch gleichzeitig das Zeichen für dich sein, dass ich recht habe. Maria hat auch Fragen, auch verständliche Fragen, aber es ist jetzt, finde ich, sie glaubt dem Engel, sie glaubt das, was Gott sagt. Und sie hat an Jesus geglaubt. Sie hat auch, glaube ich, vieles vorher begriffen, noch vor den Jüngern. Sehr, sehr schön finde ich das, wenn man das sieht, bei der Hochzeit zu Kana ist Jesus mit seinen Jüngern und seiner Mama auf eine Hochzeit eingeladen. Passt ja vielleicht auch wegen morgen. Und da tut Jesus sein erstes Zeichen. Und das finde ich auch, ich meine, keine Ahnung, ich verstehe den Text auch nicht. Ich lege jetzt hier einfach oder ich stelle mir einfach irgendwann irgendeine These in den Raum. Muss ja nicht stimmen, aber ich finde es irgendwie komisch. Da sitzen sie und Maria merkt, oh, hier passiert gerade echt etwas sehr, sehr Drastisches, die Getränke gehen aus. Und sie geht zu ihrem Sohn, sagt zu Jesus, sie haben keinen Wein mehr. Und Jesus sagt so etwas in der Art wie, was kümmert es dich, Frau? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und was sagt Maria? Sie geht zu den Dienern und sagt, was er euch sagt, das tut. Wie nach dem Motto, Jesus, deine Zeit ist gekommen, du kannst es, du bist mein Sohn. Und du, sie, ob sie schon vorher so viel Glauben auch hatte an ihn. Und das finde ich cool. Und auch das, glaube ich, ist eine Sache, das zu behalten, dieses Vertrauen, jawohl, dass ja, Gott liebt mich, das nicht in Frage zu stellen. Gott ist für mich. Auch wenn ich das nicht so fühle, auch wenn es irgendwie, ich halte daran fest. Ja, wo ich keine Ahnung, ob das wirklich so war. Vielleicht ist auch die Diskussion, hat die doch auch noch einen tieferen Sinn, der sich mir noch nicht erschlossen hat. Aber vielleicht war es auch so, dass sie eigentlich schon ja, ihr Glaube auch irgendwie Jesus auch motiviert hat, das so durchzuziehen. Okay, ich bete nochmal zum Schluss. Das hat sich bewährt. Lieber Vater im Himmel, ich habe jetzt über Maria gepredigt, die du ausgesucht hast als die Mama von unserem Herrn. Und ich finde irgendwie das schon echt sehr beeindruckend, auch wie sie das so auch angenommen hat und wie, welchen Einfluss sie hatte und wüsste gerne mehr. Und Jesus, wo ich dich für mich drum bitte und für die, die da auch noch Lust drauf haben, ich möchte eigentlich gerne wirklich eher halt der blaue Eimer sein. Eine, der, ja, dessen Leben sich lohnt. Und der, ja, nicht hinterher sagen muss, das war alles eigentlich nur für die Toilette, was ich gemacht habe. Ah, voll das Wortspiel. Gott, ich danke dir dafür, dass du mit uns eine Partnerschaft eingehen willst und mit uns zusammen durchs Leben gehen willst und uns, ich glaube, jedem von uns eigentlich ein tolles Angebot auch machst. Und ich möchte einschlagen und mich eigentlich gerne reinhalten. Vieles fällt mir schwer, manchmal fällt es mir auch schwer, das alles so zu glauben. Manchmal fällt mir das schwer, auch irgendwie die Dinge, die du mir gesagt hast, auch zu tun oder wirklich auch in meinem Herzen zu bewahren, aber ich möchte das eigentlich gerne. Und danke dafür, dass du echt ein guter Gott bist, der, mit dem es auch Spaß macht zu leben und dass du dass es möglich ist, mit dir zu leben, trotz allem, was ich nicht schaffe. Danke dafür. Amen. Gut.